ist ein guter Anknüpfungspunkt, Deutschland. Wechseln wir von Rapid zum DFB, da hast du nämlich 2023 dann hingewechselt, und zwar zum DFB-Campus nach Frankfurt, und hast du die Position des Projekt- und Anforderungsmanagers übernommen. Anforderungsmanager, wie heute schon erwähnt, viele Fragezeichen bei mir hinterlassen in der Vorbereitung. Vielleicht kannst du auch hier kurz einmal ausholen, warum man dich zum DFB geholt hat und für welche Aufgaben.
Ja, einleitend, was ist der Anforderungsmanager bei uns? Wahrscheinlich geläufiger der englische Begriff Requirements Engineer, also jene Person, die im Bereich der Softwareentwicklung die Anforderungen runterspezifiziert, damit der Programmierer weiß, was er zum, oder die Programmiererin weiß, was zu tun ist, damit die Tester wissen, wonach, wogegen sie testen können, damit man basierend darauf dann die Abnahme machen kann. Ja, das ist die Rolle des Anforderungsmanagers, und meine Rolle, zumindest jetzt in den ersten 2 Jahren, war Projekt- und Anforderungsmanager. Zweiter Teil deiner Frage, warum DFB? Ja, ich habe dann bei Rapid gemerkt, den Eindruck gewonnen, für mich soll Rapid noch nicht die Fahnenstange sein. Ich möchte das, was ich bei Rapid im unter Anführungszeichen kleineren Rahmen mache, wenn auch für österreichische Verhältnisse sehr große Rahmen, möchte ich nur in einem größeren Umfeld machen. Ja, sprich, in Österreich ist dann noch Rapid, so jetzt mal eh vorbei, sprich Blick nach Deutschland. Ja, und da habe ich das auch wieder ähnliches, unter Anführungszeichen, Glück gehabt, das Glück war eigentlich, dass mir ein Studienkollege, ein Freund, auf eine Ausschreibung hingewiesen hat, eines IT-Projektmanagers. Und ich habe mich darauf beworben und habe dann auch den Job bekommen. Ja, und im Kern ist die Aufgabe, für den DFB IT-Projekte umzusetzen.
Du hast uns vorher kurz vom Ausschreibungsprozess bei Rapid berichtet. Wie läuft das beim DFB ab?
Im Kern ähnlich, wobei es meistens 2 gesonderte Projekte sind. Also du magst beim DFB zuerst die Ausschreibung.
Nein, entschuldige, schlecht ausgedrückt von mir. Ausschreibungsprozess des Jobs, wie ist dieser ganze Prozess vonstatten gegangen?
Na, der Ausschreibungsprozess, der war auch sehr, sehr ähnlich. Ich habe mich beworben. Erste Runde online, zweite Runde vor Ort. Dann nur ein drittes Gespräch und ein viertes abschließendes Gespräch. Ja, genau, und dann einigt man sich, weil beide Seiten wollen. Und ja, und so ist es dann dazu gekommen.
Was mir noch ein persönliches Anliegen ist, in Österreich ist es Rapid nicht. Die Fahnenstange ist nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Die ist erst nach dem ÖFB erreicht. Aber da werden wir uns im Nachgang an die Episode.
Zumindest auf Vereinsebene. Und
das stimmt, dort definitiv. Du bist nach Deutschland gegangen, in ein anderes Land. Wir wissen es, und viele Hörer können sich es wahrscheinlich auch sehr gut vorstellen. Wir wissen es aus unseren Gesprächen damals. Den Schritt muss man sich sehr gut überlegen. Da gilt es jetzt nicht nur Berufliches abzuklären, sondern auch Privates. Welche Challenges, und seien sie, mögen sie noch so banal erscheinen, sollte man aus deiner Sicht auf jeden Fall bedenken bzw. gut durchdenken. Persönliches Beispiel, ich habe längere Zeit in Amerika studiert, dort kannst du keine Wurstsemmel bestellen oder einen Burger mit Wurst bestellen, weil es gibt keine Deckerangaben, zumindest ist es nicht gebräuchlich im Supermarkt, sondern du kannst nur die Anzahl der Slices in der Semmel bestellen. Und da musst du hoffen, dass die Dame oder der Herr hinter der Theke dünne Slices runterschneidet und keine 2 cm Brocken.
Ja, zum einen, ja, wir haben zwar die gemeinsame Sprache, ja, aber die unterscheidet sich in Teilen doch nicht unerheblich. Ja, und Semmel kannst keine bestellen, das ist das Brötchen. Es gibt auch sonst einige Begrifflichkeiten wie heuer kennen sie nicht, also das ist dieses Jahr, was für einen Projektmanager eine wichtige Frage ist, geht sich das aus, geht sich das zeitlich aus, kennen sie auch nicht, ja, also da muss man anders fragen, also man so ganz grundsätzlich mit
gut, das ist österreichisch, geht sich das aus?
Ja, also für mich war es ganz selbstverständlich, ja, oder so Ausdrücke wie Joe, Nae oder Najo. Also damit passt schon. Passt schon.
Sackerl,
Mistkübel, ja. Also es gibt einmal, das Vokabular unterscheidet sich schon mal. Ja. Was ich aber auch gelernt habe, ist, dass Sprache ja ein Medium ist, das viel, viel komplexer ist als nur einzelne Worte, sondern es geht ja dann um Ausdrucksweisen und was transportiere ich mit Betonung und auch Sprechtempo etc. Ja. Und gerade im ersten Jahr habe ich öfter dann festgestellt, wenn jetzt in einem Gespräch, in einem Meeting, in einer ernsteren Situation, in einer angespannteren Situation war und ich etwas zur Auflockerung sagen wollte, dass allein die Formulierung, die unterschiedlich sind, ja, und da geht es gar nicht so sehr um unterschiedliche Worte, sondern sehr, wie man etwas sagt, dass das anders ankommt, beziehungsweise das Gegenüber dann auch nicht versteht, was die eigentlich sagen, oder was eigentlich seine Botschaft ist oder seine Intention ist. Ja. Und darum ist das einmal Sprache, einmal selbst in Deutschland ein nicht unwesentlicher Grund. Ja. Und dann privat, also beruflich geht es inzwischen, und da ist ja die Sprache ist ja generell sehr formell, also beruflich aber das ist das dann soweit bald im Griff. Aber privat, also da gibt es Situationen, also privat im Sinne von, wo ich auch legerer spreche, ja, also ich glaube, mir ist dreimal passiert, dass mein Gegenüber im Gespräch oder gleich als Antwort auf Englisch gewechselt ist, ja, weil sie sich offensichtlich gedacht haben.
Aber das spricht sicher nicht fürs Gegenüber, muss ich auch sagen.
Naja, ja, und einmal, das ist die Lieblingsgeschichte meiner Freundin, ich gehe zur Änderungsschneiderei, beim Brustbezug habe ich was gebraucht und der Herr mir gegenüber auch offensichtlich nicht aus Deutschland bzw. Deutsch als Muttersprache und ich erkläre ihm meiner Meinung nach sehr langsam und sehr deutlich, was ich haben will. War nicht so kompliziert und er sagt nach ein, zwei Minuten zu mir, sprechen Sie Deutsch? Ja. Und auch wenn ich mit kleinen Kindern spreche, also die schauen mir oft an, weil einfach die Sprache auch eben von der Melodie her und von Betonung her einfach anders ist. Ja, und das ist einmal eine Facette, ja. Du hast das angesprochen, privat, ja, das muss man sich auch überlegen. Also ja, insbesondere in meinem Fall, ich bin alleinig nach Frankfurt gegangen, also man verlässt sein soziales Umfeld, ja. Und man beginnt dann dort bei Null, ja. Und das ist dann, ich sage mal, vor allem als Erwachsener auch nochmal ganz was anderes, als wenn du ein Kind bist. Ja, also soziales Umfeld, eine wesentliche Veränderung. Ja. Und dann natürlich rein administrativ sind Dinge in einem anderen Land anders. In Deutschland beispielsweise das Thema Sozialversicherung, wie das funktioniert. Ich meine, bei uns hast du die Pflichtkrankenversicherung, du kannst optional dazu privat nehmen. In Deutschland ist entweder oder. Ja, und dann musst du ja halt damit auseinandersetzen, okay, wie funktioniert das, was Angebote gibt es, wie sind am Meer. Ja. Und dann natürlich auch kulturell anderer Umgang auf der Straße, sehr, sehr positiv. Deutschland in seinen weitesten Teilen und insbesondere Frankfurt viel freundlicher als insbesondere als Wien, also der Unterschied. Also jetzt weiß ich, warum bei diesen Expert-Umfragen ehrlich Wien als eine der unfreundlichsten Städte der Welt gewählt wird. Ja. Also da ist man nur ein paar Wochen, ein paar Monate in Frankfurt und man weiß, also, warum das so ist. Ja, weil die Leute, egal ob beim Rewe an der Kasse, in der Schnellbahn, auf der Straße, überall um ein Vielfaches freundlicher sind. Und so in der täglichen Arbeit, was ich auch sehr positiv finde, Deutsche sind deutlich sachlicher und nüchterner in der Argumentation, in der Diskussion etc. Und auf das muss man sie anfangs als definitiv einstellen. Sie sind in der Kommunikation, im Äußern von Kritik auch deutlich direkter. Auch nüchterner, ja, aber man hört sehr rasch, was das Gegenüber jetzt von deiner Arbeit, von deinem Tun, von deinem Sein haltet. Ja. Und das ist definitiv anders, ja. Hat als bei uns, muss man sich darauf einstellen, hat aber seine Vorteile, weil meinem Eindruck zufolge in Deutschland passiert weniger Hinterrucks als bei uns, ja, weil das der Sporn ist, weil sie es einfach direkter sagen, was sie denken.
Hinterrucks hinter dem Rücken.
Dankeschön.
Lorenz macht uns heute das Verbalisierte, den verbalisierten Duden.
Genau, ich mache den Deutschen.
So, du bist beim DFB auch wieder mal ins kalte Wasser gesprungen. Jetzt zerren wir dich in die Höhle der Löwen, nämlich zum Elevator Pitch. Du hast satte 2 Minuten Zeit, um unseren Hörern deinen Job als Projekt- und Anforderungsmanager beim DFB näher zu bringen, zu erklären, sie in das Thema einzuführen. Der Lorenz hat schon den Timer gestellt, richtig?
Ja, bevor du drauf drückst, zur Vereinfachung für mich und auch die Zuhörer, ich reduziere es auf Projektmanager und basierend auf die Projekte, die ich jetzt gehabt habe.
Das ist der erste Gast, der sich den Elevator-Pitch selber macht. Also die Vorgabe, das ist. Aber
wir sind zahme Löwen und deswegen ist, okay. Deswegen ist es okay für uns.
Okay.
Geht schon los.
Okay, ich zähle runter. 3, 2, 1 und dann starten wir.
Jo.
3, 2, 1, Start.
Gut, ich bekomme aus der Fachabteilung bzw. vom Management von dort den Auftrag, ein Projekt umzusetzen bzw. eine Software einzuführen. In diesen Fällen bislang eben das Produkt ist ausgewählt, der Dienstleister ist ausgewählt, das Projektbudget stehen fest. Somit gehe ich los, setze mich zusammen mit Fachabteilungen, mit Dienstleistern und anderen Partnern, die zu involviert sind, zusammen, definiere nur mal das Ziel bzw. die Lieferergebnisse, was soll dann schlussendlich rauskommen, davon abgeleitet, was ist zu tun, was und bis wann ist zu tun, dass wir schlussendlich das Produkt bekommen, das gefordert ist. Sprich Erarbeitung des Projektplans in weiterer Folge, die dafür notwendigen richtigen Leute zusammenstellen, das Team gründen, die Abarbeitung der Aufgaben überwachen, steuern, sprich kontrollieren, ob der inhaltliche, der zeitliche Fortschritt, ob das Budget passt. Wenn es da Abweichungen gibt, und es gibt es immer in jedem Projekt, auch beispielsweise Rahmenbedingungen ändern, dann korrigierende Maßnahmen ergreifen, sofern es in meinem eigenen Raum steht, durch mich selber, ansonsten Dinge eskalieren. Die künftigen Betroffenen, genauso wie deren Manager, so früh wie möglich involvieren, informieren, die Umsetzung begleiten, das Testen koordinieren, die Abnahme koordinieren, die Inbetriebssetzung koordinieren, dann das Produkt die ersten paar Wochen, Monate noch begleiten und dann das Projekt abschließen und an die Linie übergeben und das Projekt auflösen. So. Und grundsätzlich würde ich sagen, der Projektleiter ist so wie der Dirigent in einem Orchester, sprich, der muss schauen, dass er die richtigen Instrumente, die richtigen Leute hat und dann bei der Abwicklung schauen, dass die richtigen Leute im richtigen Moment einsetzen und wenn es Fehler oder wenn es Abweichungen gibt, eingreifen, intervenieren und schauen, dass das Konzertstück am Ende des Tages so rauskommt, wie sich die Zuhörer, die Auftraggeber gewünscht haben.
Und da hat sich jemand vorbereitet, würde ich sagen.
Der Himmel läuft genau jetzt. Ab. Bravo Martin, also wer den Podcast davor schon mit 1,5-facher oder 2-facher Geschwindigkeit angehört hat, spult es nochmal zurück die letzten 2 Minuten und einfache Geschwindigkeit. Der Martin hat in den 2 Minuten alles perfekt reingepackt und untergebracht. Martin, du hast vom Dirigenten gesprochen. Bei Rapid warst du, was Digitalprojekte betrifft, der alleinige Dirigent. Beim DFB gibt es dann doch einige Mitarbeiter oder einige personelle Ressourcen mehr. Worin liegen, abgesehen von den personellen Ressourcen, die größten Unterschiede in der Digitalisierung von DFB und Rapid?
Naja, also ganz grundsätzlich, ja, der DFB ist sehr viel größer. Also per se einmal und seine Projekte sind auch größer.
Zahlen, wie viele Mitarbeiter hat der DFB?
Also der DFB hat 650 Mitarbeiter.
Auf wie viel Quadratmeter Campus?
Ach, das kann ich jetzt nicht beantworten.
Viel,
ja. Also es ist sehr groß.
Wie viele Mitarbeiter hat der ÖFB zum Vergleich?
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Geschätzt mit Nachwuchsteamchefs und so, ja, ich würde jetzt nicht sagen, halber Mitarbeitern, weil so meine ich es nicht, aber so das ganze Sammelsurium würde ich auf irgendwo zwischen 80 und 100 schätzen.
Ja, also 650 Mitarbeiter, Jahresumsatz von 450 Millionen. Die IT, damals, wie ich bei Rapid gegangen bin, wir waren zu fünft, ja. Der DFB hat über 70. Der DFB hat eigene Programmierer, der DFB hat eigene Tester, der DFB hat eigene Architekten. Also es ist sehr viel größer und es wird dann auch komplexer.
Software-Architekten,
ja. Ja, und daraus resultiert schon mal eine ganz andere Komplexität. Bei Rapid habe ich Projekte mit, ich sag mal, 5 bis 10 Leuten gemacht, ja. mein Projekt, das jetzt in den letzten 2 Jahren gemacht haben, da waren wir unterteilt dann unter der Projektleitung in 8 Teilprojekte, wo jedes Teilprojekt ungefähr 5 bis 10 Leute gehabt hat. Ja, also da auch sehr viel mehr Menschen, die am Projekt drauf sind und auch das Projektbudget ein deutlich größeres war als beim DFB, als bei Rapid. Im Kern aber, was gemacht wird, ist nicht so unterschiedlich. Ja, es geht auch um Finanzsoftware, es geht im sportlichen Bereich um Analyse-Software, es geht um BI-Software. Also was gemacht wird, ist sehr ähnlich, nur die Dimensionen, die Umfänge, die sind deutlich größer.
Wie entstehen Projekte beim DFB?
In der Regel, weil in den Fachabteilungen Leute einen Bedarf haben an einer Software, an einer IT-Lösung. Ich will es nicht nur auf Software reduzieren, sondern an IT-Lösungen. Die werden dann an die IT herangetragen, dort auch wieder im Portfolio kategorisiert, priorisiert und dann intern mit externer Unterstützung zumeist umgesetzt.
Wie ist es bei Rapid abgelaufen? Woher sind da die Ideen gekommen?
Auch intern, wiewohl ein wesentlicher Unterschied Verein zu Verbandsmanagement ist, beim Verein hast du ja eine viel engere Kopplung an die Fans und da kommen unweigerlich viele Ideen und Bedürfnisse und das ist beim Verband nicht so. Ja, du hast deine Länderspiele, die in Deutschland an ganz unterschiedlichen Standorten stattfinden. Das heißt, auch der Ticketverkauf und das Stadionerlebnis ist alles dezentral, nämlich beim örtlichen Veranstalter. Du hast in Deutschland die Saison, bislang war es ein Unikum, Fanclub-Nationalmannschaft. Ja, mit denen bist du auch in Kontakt. Also die Marketing- oder die Fanbetreuungsabteilung ist mit denen in Kontakt. Aber so ein enger Austausch und auch so viele Bedürfnisse, wie zum Beispiel von Rapid, von den Fans an den Verein herangetragen wird, das ist im Verbandswesen, also zumindest beim DFB, nicht so der Fall.
Kommt da vom breiten Fußball heraus dann auch ein Wunsch?
Definitiv, ja. Also es kommen mit intern meine Fachabteilungen wie Marketing oder Finanz, aber auch Sport. Und das ist beim Verband halt, du hast auf der einen Seite den Spitzensport, also alles rund um Nationalmannschaften und auch Fußballentwicklung und du hast unter demselben Dach auch den Breitensport. Ja. Also alle Fußballer, die im deutschen Ligensystem spielen, sind ja im Mitglied beim DFB und folglich Breitenfußball Entwicklung gehört ja genauso zu den Aufgaben des DFBs wie die Spitzensportentwicklung.
Dein großes Thema bisher beim DFB war SAP. Auch da hast du die Projektleitung übernommen. Jetzt kenne ich SAP flüchtig über die Sportabteilung beim ÖFB, weiß, dass es extrem viel kann, weiß auch, dass ich es genau deshalb und nur meiner Beschäftigung am Rande es gar nicht verstehe noch in seinen Details. Nimm uns ein bisschen mit, was kann man sich darunter vorstellen und inwiefern hebt SAP den DFB in welchen Bereichen auch immer aufs nächste Level?
Ja. Meine grundlegende Abgrenzung, du sprichst an SAP im Sportkontext, da gibt es SAP Sports One, das ist eine Sportplattform, da geht es um Leistungsdatenerfassung, Auswertung etc. Also hat der DFB seit 2014 im Einsatz, damit habe ich nichts zu tun, sondern mit der zweiten Schiene für das, was SAP eigentlich im Kern steht, als ERP-Software, als Software, die hilft, die sämtliche kommerziellen Prozesse und logistischen Prozesse eines Unternehmens in Form einer Software abzubilden und vor allem jederzeit überall zu wissen, wie es um die Finanzzahlen steht. Ja, also ein finanzgetriebenes System. Zum Kontext, um auf die Frage einzugehen, aufs nächste Level, wie man ja, glaube ich, weit über die deutschen Bundesgrenzen hinaus weiß, weil auch medial entsprechend sehr gut dokumentiert, hatte der DFB in den letzten 10, 20 Jahren fundamentale Probleme mit der deutschen Finanz. Ja, da gab es 2020 eine Razzia am DFB, in der DFB-Zentrale der Steuerbehörde. Es ist in den letzten 20 Jahren ist dreimal die Gemeinnützigkeit rückwirkend aberkannt worden und auch für die WM 2006 hat es eine nicht unwesentliche Steuernachzahlung gegeben. So, jetzt so in den letzten 3 bis 5 Jahren ist dementsprechend auch sind die Führungsriegen beim DFB neu besetzt worden, sowohl was das Hauptamt, also den EV betrifft, als auch das Ehrenamt, den EV mit Präsidenten, genauso wie das Hauptamt mit der GmbH, neue Führungspersonen, und die haben, um das Problem in den Griff zu bekommen, mehrere Maßnahmen ergriffen und unter anderem gesagt, okay, wir führen jetzt ein ganzheitliches Finanz- bzw. ERP-System ein. Ja, und vereinfachend gesagt, wir müssen jederzeit wissen, was kommt im Einkauf rein, also was planen wir einzukaufen, was haben wir schon eingekauft und was bedeutet das an Zahlungsverbindungen, Verbindlichkeiten, wann müssen wir was zahlen, genauso wie auf der anderen Seite, welche Verträge könnten demnächst abgeschlossen werden, welche sind auch schon abgeschlossen, mit welchen Einnahmen können wir damit rechnen, um eben jederzeit die Finanzwahrheit im Auge zu haben, dementsprechend auch der Steuer- und Finanzbehörde richtige Ergebnisse und Berichte zu liefern und nicht wie in der Vergangenheit im Nachhinein Zahlen korrigieren zu müssen. Ja. Und auch ein wesentlicher Punkt bei dieser Software-Einführung, um die Prozesse im ganzen Haus zu vereinheitlichen, was Einkauf beispielsweise war sehr dezentral organisiert. So, und jetzt, nicht zur Freude aller, gibt es einen zentralen Einkaufsprozess, an den sich jeder zu wenden hat. Und ja, der Nutzen für das Unternehmen ist eben, dass man jederzeit die Finanzkennzahlen kennt und weiß und dementsprechend richtigere Entscheidungen treffen kann. Und genau, dafür wurde SAP ausgewählt und dann wurde die Projektleitung bestimmt und ich war eine dieser 4 Personen.
Du bist neben deiner Tätigkeit, neben deiner digitalen Tätigkeit beim DFB auch als Match-Delegierte im DFB-Pokal im Einsatz. Job nehme ich an, der viele Hörer auch interessieren, wo jetzt die Ohren gespitzt werden. Erzählen Sie mal von so einem Tag als DFB-Delegierter. Was sind deine Aufgaben und wann ist der Tag beendet?
Ganz grundsätzlich, der DFB-Pokal-Match-Delegierte ist dafür verantwortlich, dass alle Player, alle Partner, alle Teilnehmer an einem DFB-Pokalspiel die DFB-Pokal-Richtlinien kennen und auch einhalten und steht bei Fragen, bei Unklarheiten zur Verfügung. Sprich, die DFB-Pokal-Auslosung findet statt, die Match-Delegierten werden bestimmt und dann setzen wir sie mit TV-Produzenten, mit den Datenerhebern, mit der Agentur, die fürs Branding zuständig ist, mit der Agentur, die für Aktivierung zuständig ist und natürlich Heimverein und Gastverein zusammen, bespricht einmal alle Vorgaben, klärt die Dinge, steht dann für Rückfragen zur Verfügung. Der Spieltag kommt, man fährt vor Ort, ist 3-4 Stunden vor dem Spiel vor Ort, hat wieder eine Besprechung, wo es um mögliche offene Fragen geht. Man geht mit der Match-Delegierten-App alle Fragen pro Player durch. Das sind genau die ich schon erwähnt habe, plus auch die Schiedsrichter. Das heißt, du klärst einmal ab, ob es offene Fragen gibt, ob alles in Ordnung ist. Machst dann die Kontrolle des Brandings. Ja, es gibt ja Pokalsponsoren, exklusive, die alle Sponsoren des Vereins, die anstelle der Vereinssponsoren sichtbar sein müssen, das kontrollierst. Dann kommt das Spannendste eigentlich, man begibt sich in den in den Spielertrakt, klärt nochmal bei den Interessen alles ab und muss dann dafür sorgen, dass der Match-Countdown eingehalten wird, sprich, dass die Spieler zur richtigen Zeit rausgingen zum Aufwärmen, dass sie zur richtigen Zeit wieder zurückkommen, dass sie dann mit dem Schiedsrichter zur richtigen Zeit rausgehen in Abstimmung mit dem TV-Produzenten und dass da DFB-Pokalhymne abgespielt wird und sorgt eben dann dafür, dass außerhalb des Spielfelds alles den Pokalrichtlinien entsprechend umgesetzt wird. Muss dann ja, bei auftauchenden Fragen muss man Antworten liefern können. Bei Rückfragen, die man selber nicht beantworten kann, mit der Zentrale Kontakt aufnehmen. Ja, und dann Dinge dokumentieren, die vielleicht nicht den Richtlinien entsprechen. Zum Beispiel den Sicherheitsrichtlinien entsprochen, Beispiel Abbrennen von Leuchtstiften, das nimmst du dann auf. Ja, der letzte offizielle Akt ist dann die Pressekonferenz, da schaust du dann auch nochmal, dass alles ordnungsgemäß entsprechend den Rechten und Pflichten diverser Partner vonstatten geht. Und dann ist wahrscheinlich 2 Stunden nach dem Spiel ist der Tag beendet und im Nachgang machst du dann nochmal ein Review mit den beteiligten Partnern, ob eh alles passt hat.
Also soweit du bei Wien vielleicht weg warst vom Sport, so nah bist du jetzt beim DFB dran, ist cool, also finde ich extrem lässig. Was war dein absolutes Highlight-Spiel als DFB-Delegierter bis jetzt?
Ich habe bislang nur ein Spiel gehabt.
Na, dann haben wir es eh schon.
Darum war es Paderborn gegen Werder Bremen. Ja, bei dieser Aufgabe geht es die fast entscheidende Frage ist, ist der veranstaltende Verein, also der Heimverein, Pokal erfahren, erprobt, beziehungsweise kennen die Partner das Stadion. Im Falle von Paderborn war das die Sache, da ist es relativ angenehm, weil weniger Fragen entstehen, weil die alle Player wissen, was zu tun ist. Ja, das nächste Mal wird es vielleicht Greifswald oder Flensburg, die vielleicht zum ersten Mal im Pokal mitspielen, da wird es dann schon aufregender und spektakulärer.
Und abschließend vom Hauptteil noch eine zusammenfassende Frage. Wie unterscheidet sich das Fußballbusiness in Deutschland zu jenem in Österreich?
Also ganz zu Beginn, was man unmittelbar feststellt in Deutschland, dass Fußball einen sehr viel größeren Stellenwert hat. Also alleine im Straßenbild in Frankfurt, in den Kneipen, du weißt, okay, da ist Eintracht Frankfurt zu Hause und überall, wenn du zu einem normalen Bundesligaspiel da kommst und Vormittag am Bahnhof ankommst, du weißt, okay, da findet heute ein Fußballspiel statt. Also das ist einmal ganz grundsätzlich, die Bedeutung ist eine deutlich größere. Ja, ansonsten damit einhergehen, wie ich schon gesagt habe, alles viel größer, also vom Zuschauervolumen, vom Budget, das verfügbar ist, von den Leuten, die im Fußball arbeiten, alles sehr viel größer. Und eben kulturell bedingt, wie ich es bislang beim DFB erlebe, deutlich sachlicher und auch unaufgeregter, was aber der Verband mitbringt im Vergleich zu so einem auch so traditionellen und leidenschaftlichen Verein wie Rapid beispielsweise.
Sportsbusiness.at, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sportsbusiness.at liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at.